Schön, dass ihr heute Morgen da seid und mit mir gemeinsam in die dritte Runde gehen könnt. Wir sprechen über die Seligpreisungen und die Seligpreisungen sind herausfordernde Gedanken, die eigentlich unser Leben auf den Kopf stellen könnten. Und ein paar einleitende Worte zu den Seligpreisungen. Wir finden sie in der Bergpredigt ganz am Anfang des Neuen Testamentes beim Evangelisten Matthäus. Und das Spannende an der Bergpredigt überhaupt ist, aber auch an den Seligpreisungen ist, dass sie gekennzeichnet ist von einer Umkehr aller Verhältnisse. Wenn wir die Bergpredigt richtig verstehen wollen, wenn wir das Evangelium richtig verstehen wollen, dann werden wir begreifen, dass bei Gott alles umgekehrt ist. Dass wir ganz neu anfangen müssen zu denken, um Gott überhaupt begegnen zu können. Sonst laufen wir immer an ihm vorbei und haben so ein Bild von Gott im Kopf, was niemals zu einer Begegnung führt. Es fordert uns also raus, unser Denken nochmal neu ausrichten zu lassen. Und eigentlich ist die Grundtendenz bei den Seligpreisungen und bei der ganzen Bergpredigt und bei der ganzen Predigt von Jesus dieser eine Gedanke. Es kommt nicht auf das Äußere an, sondern es kommt alles auf das Innere an. Es gibt doch eine Geschichte, wo das sehr, sehr deutlich wird. Da beschweren sich die anderen frommen Leute, die Pharisäer, und sagen, deine Jünger haben dich nicht die Hände gewaschen vor dem Essen. Okay, da beschwerst du dich auch drüber, wenn du Vater und Mutter bist, ist klar. Ich hoffe, dass das immer noch heute so gepraktiziert wird, erstmal die Finger waschen, bevor man zum Essen geht. Ist eine gute Übung, hat aber nichts mit geistlicher Qualität zu tun. Die Pharisäer glaubten, wer sich nicht die Hände wäscht vor dem Essen, der beschmutzt sich, der versündigt sich. Und Jesus sagt, habt ihr nicht begriffen, dass alles das, was man in sich selbst von außen aufnimmt, irgendwann auch wieder rausgeht? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was aus uns rauskommt, was in uns drinsteckt und was wir rauslassen, was nicht gut ist. Das ist das Eigentliche. Also die Botschaft von Jesus zentriert auf unser inneres Leben. Darum geht's. Und die Seligpreisungen, die beglückwünschen eigentlich Menschen, die noch nicht haben, wonach sie sich sehnen. Die auf dem Weg sind, die von einer Zukunft träumen, die noch nicht da ist. Und weil sie nach vorne schauen, weil sie unterwegs sind, sich auf etwas ausrichten, was noch nicht da ist, heißt sie Jesus glückselig. Alle Menschen, die von einer größeren und besseren Welt träumen, so könnte man sagen, sind auf dem richtigen Kurs. Also die sagen, ich habe genug, es ist prima, hoffentlich bleibt so, wie es ist. Die werden wahrscheinlich nicht in die Dynamik des Evangeliums eintauchen können. Wer nur verteidigen möchte, was er hat, kann dem Geist Gottes nicht wirklich gerecht werden. Aber wer träumt, dass es anders sein kann, und mit Gottes Hilfe, der ist schon ganz nah dran. Wir lesen einfach mal die ganzen 8 Seligpreisungen, so sind sie eingeteilt, und lassen uns mal von der Wucht des Wortes mitnehmen, okay? Blessing, let's go. Als sie aber das Volk sah, ging Jesus auf einen Berg. Ist seine allererste Predigt. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben die verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wow, was für eine herausfordernde Message. Wir beschäftigen uns heute nur mit einer Seligpreisung, die finden wir in Vers 9, die werde ich gleich nochmal vorstellen. Aber zunächst einmal möchte ich euch einen Auslegungsvorschlag machen, okay? Man kann die Bergpredigt von verschiedenen Seiten her sehen und noch verschiedene Perspektiven darin entdecken. Heute möchte ich mich mal auf die sogenannte geistliche Auslegung der Bergpredigt konzentrieren. Und wenn wir das tun, dann gehen wir quasi mit dem Blick des gesamten Evangeliums und der gesamten Botschaft der Bibel an diese Verse rein und entdecken in ihnen so einen Kurs, einen Weg, eine Schrittfolge zum Heil. Eine Schrittfolge in die Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir es mal so lesen, dann können wir diesen ganzen Text ein bisschen unterteilen. Und ich habe euch die Predigtpreisung nochmal mitgebracht in einer Kurzversion und versucht, die Farben ein bisschen abzusetzen, damit man diese Schrittfolge sieht. Der geistliche Weg eines Menschen beginnt immer damit, dass er seine eigene Armut vor Gott erkennt und begreift, ich habe eigentlich überhaupt nichts zu bringen. Gott ist viel zu groß für mich. Ich passe nicht zu ihm. Mein Leben ist voller Sünde und Schuld und Unvermögen. Ich bin arm vor Gott. Ich habe nichts zu bringen. Wer das begreift, der ist auf dem richtigen Kurs. Wer darüber Leid trägt, Seligpreisung Nummer 2, die da Leid tragen, denen das auch irgendwie was ausmacht, dass es so ist, dass da eine Trennung ist zwischen Gott und dem Menschen, der ist in der richtigen Herzenslage überhaupt von Gott angerührt zu werden. Das ist so die erste Etappe. Die zweite Etappe sind die Verse 5 bis 8. Die zeigen auf, was passiert, wenn ein Mensch mit dieser Armut und mit dieser Bedürftigkeit in Demut zu Gott kommt und sagt, Gott, ich bin nicht so, wie es sein sollte. Ich passe nicht zu dir. Und dann darf er erleben, wie Gott ihn anrührt und sein Inneres verwandelt, sein Wesen verändert. Und das lesen wir in den Versen 5 bis 8. Da heißt es, dass Gott die Sanftmütigen segnet. Und wir gehen einfach mal in dieses Auslegungsschema mit rein. Gott verwandelt Menschen, die vorher nicht sanftmütig gewesen sind, in andere Menschen. Wenn wir uns ihm öffnen mit unserer Armut, dann kann er in uns Sanftmut bewirken. Wenn wir die ganze Bibel lesen, dann finden wir das auch an anderen Stellen wieder. Die Frucht des Geistes und die Frucht des Fleisches finden wir in Galater Kapitel 5. Und das ist genau diese Gegenüberstellung, die ersten Verse ab Vers 19. Die Frucht des Fleisches ist Zorn, Streit, sexuelle Entartung und all diese Sachen werden da aufgelistet. Ein Mensch, der nur nach seinen eigenen Trieben und Lüsten und seinen eigenen Gefühlen lebt. Das ist so der Mensch, wie er ist. In deiner schlechtesten Version. Ja? Und dann auf der anderen Seite, wenn aber ein anderes Gesetz uns bestimmt, wenn der Geist Gottes in uns lebt, plötzlich kommt da was in uns hoch, was gar nicht von uns ist. Es ist Gottes Werk. Er schenkt uns Frieden. Er schenkt uns Liebe. Er schenkt uns die Fähigkeit, sanftmütig zu sein, geduldig zu sein, freundlich zu sein, keusch zu sein. All diese Dinge, das kommt nicht aus uns. Das macht der Heilige Geist und das kann man hier auch so reinlegen in diese Verse. Sanftmut kommt. Plötzlich kommt ein Hunger nach Gerechtigkeit, dass wir plötzlich Dinge nicht mehr in Ordnung finden, die wir vorher, war uns egal. Irgendwie, das macht jetzt was mit uns, dass wir eine Verantwortung bekommen, auch für die anderen. Barmherzigkeit ist plötzlich da, wo ich mich vorher nur über den anderen geärgert habe, Blödmann und so. Auf einmal verstehe ich, der hat auch eine Geschichte, der ist auch ein Gewordener, er ist auch in seiner Haut drin und kann nicht raus. Plötzlich kommt Barmherzigkeit und dann kommt auch Heiligkeit. Stark, ne? Wenn man das mal so liest, die Armut bewirkt den Zugang Gottes in deiner Gnade, verwandelt er unser Wesen. Was kommt dann? Das ist der zentrale Vers, über den wir gleich sprechen werden. Dann kommt der Auftrag. Wenn das passiert ist, es ist ein Weg mit einem neuen Auftrag und das ist Frieden zu stiften. Ich greife mal ein bisschen voraus, es ist die einzige Seligpreisung, die in einer Aktivform formuliert ist. Alles andere widerfährt demjenigen nur, der zuhört. Aber hier ist ein aktiver Auftrag, Frieden zu verkündigen, ein Mensch des Friedens zu sein, ausgleichend zu sein und natürlich auch das Evangelium des Friedens anderen Menschen zu bringen, Brücken zu bauen, statt Mauern zu bauen, das ist der Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag von Jesus leben, dann kann es auch passieren, das ist der vierte Punkt, dass Verfolgung kommt, dass Widerstand kommt, dass Menschen das nicht gut finden, was wir machen und sich wundern. Habt ihr den Gedanken? Das sind so die vier Schritte des Evangeliums eigentlich, die hineingelegt sind in die Seligpreisung, wenn man es von der Seite mal liest. Man kann es auch anders lesen, aber wir lesen es heute mal so, okay? Und es ist genau der Weg, den Jesus auch durchlaufen hat. Wir fangen mal ganz vorne an, denn Jesus ist arm geworden um unseren Willen. Philipper Kapitel 2, da steht es, ne? Er, der Gott gewesen ist, Gott gleich gewesen ist, er hat sich aus eigener Entscheidung klein gemacht, er ist Mensch geworden, er ist Knecht geworden. Das ist diese Armut, dieser erste Schritt, ich beuge mich hier herab, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig, sagt Jesus. Gott selber hat dieses Wesen. Und was passiert als Zweites dann? Jesus ist derjenige, der Verwandlung bringt in das Leben von anderen Menschen. Jesus ist der, der Frieden verkündet. Und Jesus ist der, der wegen seines Auftrages und wegen seiner Bereitschaft, diesen Weg zu gehen, ans Kreuz geschlagen wurde. Es ist also auch eigentlich das Leben von Christus. Und wir sind aufgerufen, in seine Fußstapfen hineinzutreten. Deswegen kommen wir heute zur zentralen Seligpreisung, die wir heute genauer anschauen wollen. Hier heißt es, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Söhne Gottes heißen oder Kinder Gottes, Söhne und Töchter. Was für eine unglaubliche Verheißung, oder? Wer Frieden stiftet, wow, wird zu einem Sohn, zu einer Tochter Gottes. Was für eine Aussage. Ein Mensch, der wie Christus eine Mission Gottes verfolgt und ein riesiger Segensträger wird. Ist gut, oder? Was für eine unglaubliche Verheißung. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was da eigentlich damit zusammenhängt. Was ist genau dieser Dienst, Frieden zu stiften? Und zunächst mal fange ich bei dem Begriff Frieden an. Selig sind die Friedensstifter. Ja, im Deutschen hat der Begriff Frieden, man sagt es zumindest in der grammatischen, in der semantischen Sprache so, etwas Negatives. So negativ. Es ist quasi die Abwesenheit von etwas Negativem ist Frieden. Das ist so in unserem Verständnis. Wir sagen, macht doch Frieden und damit meinen wir, hört auf euch zu schlagen. Oder macht doch einen Friedensvertrag und legt die Waffen auf die Seite. Das kann man alles machen. Einige fordern ja auch, dass die Ukraine jetzt am besten die Waffen weglegt und Frieden macht und dann wäre doch alles in Ordnung. Kann man machen. Dann gibt es einen Friedensvertrag, aber die Frage ist, ob diese Art dann auch wirklich Frieden schafft, so wie wir es uns wünschen. Nämlich, dass alle einverstanden sind, dass alle happy sind und sagen, ist das gerecht, ist das gut. Das schwingt da nicht mit. Friedensvertrag zu machen bedeutet nicht, dass alles gut ist, sondern manchmal bedeutet es, ich kann nicht mehr und deswegen beuge ich mich unter das Unvermeidliche. Hatten wir auch schon mal in Deutschland, ne? Der Versailler Friedensvertrag, ein Schandvertrag in unseren Augen. Und wir mussten die Schuld auf uns nehmen von dem ganzen Unrecht, was da passiert ist. Das hat die Deutschen unglaublich fertig gemacht und hat es auch zu Hitler später geführt. Diese Bitterkeit, es gab gar keinen Frieden. Es war zwar ein Vertrag da, aber es hat keinen Frieden geschaffen. Könnt ihr mir folgen? Also diese Art Frieden zu verstehen, ist genau das krasse Gegenteil von dem, was die Bibel meint. Das biblische Wort für Frieden, wir bleiben halt beim Hebräischen, auch wenn es hier natürlich das in Griechisch steht, aber wir nehmen natürlich mal die Sprache, in der Jesus gesprochen hat, Aramäisch. Und er hat wahrscheinlich gesagt, selig sind die, die Shalom bringen. Shalom. Wo ist der Unterschied zwischen Shalom und dem Frieden, den ich eben beschrieben habe? Ich habe mal so ein Lexikon gelesen, was so die Sprache ein bisschen erklärt. Daraus möchte ich jetzt mal zitieren, könnt ihr mitlesen. Da heißt es, die Hebräer waren weit davon entfernt, den Zustand nach einem Krieg, der von Zerstörung, Not und gegenseitigem Misstrauen gekennzeichnet ist, als Frieden zu bezeichnen. Im hebräischen Denken drückt das Wort Friede etwas viel Positiveres aus. Der Gruß Salam ist nicht nur der negative Wunsch, dass das Leben eines Menschen frei von Schwierigkeiten sein möge, sondern ist vielmehr die Hoffnung und das Gebet, dass der andere sich aller Geschenke und Segnungen Gottes erfreuen möge. Das ist schon mal ein Unterschied, oder? Ihr merkt schon, das ist das krasse Gegenteil von unserem deutschen Gruß. Na, wie geht's? Wo fängt da oft so ein Smalltalk-Gespräch an? Na, Julia, wie geht's heute? Soll schon gehen. Ja. Da könnte alles Mögliche jetzt erzählen, aber im Prinzip, ich fordere dich raus, ich frage nach dem Ist-Zustand. Wie sieht es gerade aus? Und es ist das krasse Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Jesus sagt nicht, selig sind die, die den anderen fragen, wie es ihnen geht, sondern selig sind diejenigen, die den anderen segnen. Salam heißt so viel wie, hey, du brauchst mir gar nichts erzählen, was los ist. Ich segne dich mit der Fülle Gottes, Frieden, Wohlstand, Gesundheit, möge mit dir sein. Also das heißt, du bist aktivisch unterwegs und hörst nicht rein, wie es den Leuten geht, sondern schüttest aus all das Gute, was von denen sie träumen. Das macht einen Unterschied, findet ihr nicht? Also wenn jemand zu mir kommt und mir die Hände schüttelt und sagt, du bist ein Gesegneter des Herrn, Gott ist mit dir und die Sonne geht auf und alles wird gut und ist viel besser, als zu fragen, na, wie geht's? Finde ich schon irgendwie, ne? Also ich mag diesen Gruß und vielleicht fangen wir ja an, in der Zukunft uns mit Salam Aleikum zu begrüßen oder sowas. Das wäre doch eigentlich mal eine Überlegung, oder? Also die Begrüßung als Segenshandlung, der Gruß ist ein Segnungswunsch. Und Shalom bedeutet eigentlich unglaublich viel. Eigentlich könnte ich jetzt hier 20 Wörter zusammenlegen, um zu versuchen, die ganze Bedeutungsfülle dieses Wortes zu umschreiben. Eigentlich kann man es gar nicht in einzelne Worte fassen, sondern es bedeutet viel wie Unversehrtheit. Wow, das deutsche Wort liebe ich. Unversehrtheit. Kannst du damit was anfangen? Unversehrt? Unversehrt ist zum Beispiel ein Geschenk, was man einem anderen macht und es ist ganz. Es ist kein Sprung im Porzellan, es ist nicht irgendwie was abgebrochen, sondern es ist total unversehrt, total original. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns ist unversehrt? Wir alle haben irgendwie auch eine Wunde, eine Narbe, eine Verletzung, die wir mit uns rumschleppen. Und irgendwie sind wir auch nicht mehr so unbeschwert, wie wir früher mal gewesen sind. Ist es nicht so, sagen wir mal ganz ehrlich? Und jetzt kommt jemand und sagt, Shalom, Unversehrtheit sei mit dir. Wow, als wenn es nie da gewesen wäre. Ja, das wünsche ich mir. Ist das gut? Ich mag das, unversehrt. Großartig. Oder Heil, Gesundheit, auch materielle Wohlfahrt, Ruhe, Glück. All das ist so eine ganzheitliche Begrifflichkeit, die hier verwendet wird. Und es ist genau das, was Gott von Anfang an mit uns Menschen verfolgt. Er hat immer nur Shalom für uns im Sinn. Und die ganze Bibel spricht davon, wie Gott uns diese ganzheitlichen Frieden wieder zurückbringen möchte, den wir verloren haben. Deswegen ist Jesus gekommen, um Frieden zu stiften, um uns wieder Heil und Unversehrtheit zu geben. Und ich sage manchmal auch sehr gerne, dass wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt und sich für ihn entscheidet, dann sprechen wir so im frommen Jargon gerne von einer Wiedergeburt. Wiedergeburt. Ich spreche auch gerne von einer Wiederherstellung, denn auch das schwingt mit. Ich werde nicht einfach nur irgendwie wiedergeboren, ich kann nochmal von vorne anfangen, sondern ich werde in den Originalzustand zurückversetzt. Das finde ich großartig. Ich werde zu dem Gott mich schon immer machen wollte, zum Original, meiner eigenen, von mir selbst. Das ist auch etwas, was hier mitschwingt. Und das ist das, was Shalom zum Ausdruck bringt. Frieden mit allem. Frieden mit mir selber. Frieden mit anderen. Frieden mit Gott. Auch Frieden mit der Schöpfung. Ihr merkt schon, das ist ein unglaublich starkes Wort. Und was Jesus hier zum Ausdruck bringt, jetzt wird es, glaube ich, besser greifbar. Selig sind die Frieden stiften, die anderen Menschen diesen Frieden bringen, diesen Shalom bringen, denn sie werden Kinder Gottes sein. Das ist nämlich genau der Auftrag Gottes. Es ist genau der Herzschlag Gottes für unser Leben. Deswegen, Söhne und Töchter. Dann sind wir schon beim zweiten Aspekt. Selig sind die Frieden stiften. Was fällt dir beim Begriff stiften ein? Manche sagen, da fällt mir ein, stiften gehen, ne? Abhauen, also wäre so eine Möglichkeit. Oder demnächst fällt ein Stift, da muss doch bestimmt ein Stift dahinter stecken, oder? Stiften, stimmt auch. Denn es kommt von stiften, bedeutet so viel wie etwas geben. Es gibt ja auch die Stiftung als Rechtsform, wo man Geld quasi hinterlegt und aus diesem Geldfonds heraus werden Projekte finanziert. Und das muss irgendjemand mal mit einem Stift unterschreiben, gestiftet. Ne? Also so, an sowas denkt man dann vielleicht. Und interessanterweise ist, dass die deutschen Übersetzungen auch ein bisschen Probleme haben mit diesem Stiften. Und viele übersetzen ganz anders, als es hier eigentlich steht und sagen, selig sind die Friedfertigen. Guck mal deine Übersetzung, ob das da bei dir vielleicht steht. Selig sind die Friedfertigen oder die Friedlichen. Selig sind die, die Frieden lieben. Kannst du alles streichen, Freunde? Das ist überhaupt nicht angemessen, um zu erkennen und zu beschreiben, was hier eigentlich gemeint ist. Denn selig sind die Friedfertigen bedeutet, der Fokus liegt auf dem Charakter des Menschen. So ein friedfertiger Mensch ist schon fein, ne? Aber darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht nicht um den Charakter eines Menschen, sondern es geht um das, was ein Mensch tut. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verb, auf dem Stiften, nicht auf der Person. Das ist was völlig anderes. Und es kommt in dieser Form eigentlich nur zweimal in der Bibel vor, dieses Wort Frieden stiften. Einmal hier an unserer Stelle und dann nochmal im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 20. Das möchte ich gerne mal mit euch lesen. Und auch hier ist wieder diese Ganzheitlichkeit sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass Gott alles wieder in Ordnung bringen möchte, totalen Shalom geben möchte. Und hier heißt es folgendermaßen: Gott wollte, dass alles durch ihn, durch Jesus, Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Allumfassend, Frieden stiften, das ist das Evangelium. Nicht nur so ein bisschen, hey, es soll wieder ein bisschen besser gehen. Nein, komplett alles wieder herstellen. Ich bin ziemlich begeistert, ihr merkt das schon. Und jetzt, wenn der Schwerpunkt auf dem Stiften liegt und letztendlich dieses Wort ja an uns gerichtet ist, wir sollen Friedensstifter sein, was könnte das für eine Konsequenz bringen? Und um das ein bisschen klarer zu machen, habe ich zwei Assistenten gebeten, mir zu helfen. Und die werden jetzt ein paar Kartons hier nach vorne bringen. Und auf den Kartons steht auf der einen Seite das, was in der Welt vorherrscht an inneren Haltungen. Und auf der anderen, daraus wird eine Mauer gebaut. Und dann auf der anderen Seite des Kartons stehen die Seligpreisungen, diese Eigenschaften, von denen Jesus spricht, die alles verändern. Und wenn wir das in Bewegung bringen können, dann wird Frieden gestiftet. Mal gucken, ob man mit den Kartons klarkommt. Und die Begriffe, die hier stehen, ja, kann man das lesen, so ein bisschen? Naja, so eine Eselsfalte hier, Stolz. Schaut mal, man kann aus der Situation des Lebens, kann man Mauern bauen. Ich habe schon am Anfang gesagt, wenn wir die Bergpredigt lesen und die Seligpreisungen, dann werden die Menschen, die versuchen, das, was sie haben, zu bewahren, Gott nicht erreichen. Sondern Gott dreht alles auf den Kopf. Es geht nicht darum, das zu behalten, was ich habe, sondern es geht darum, dass eine völlig andere Welt entsteht. Und dass ich nicht festhalte, sondern dass ich gebe, investiere, von etwas Besserem träume und in diese Richtung mich auf den Weg gemacht habe. Das ist die Zielrichtung, zu der uns Gott bewegen möchte. Weil Mauern bauen, das kann jeder. Und die Welt ist davon geprägt, dass wir das, was wir haben, verteidigen wollen. Wir wollen das nicht abgeben. Wir wollen nicht, dass irgendjemand etwas davon nimmt, was mir gehört. Und wir könnten jetzt viele gesellschaftliche Beispiele nennen, wo das auch sichtbar mit Händen zu greifen ist. Wir fühlen uns bedroht. Jemand kommt und will uns was wegnehmen. Die Regierung nimmt uns Geld weg, die Steuern. Flüchtlinge nehmen uns die Wohnung weg und wieder andere boten uns woanders aus. Wir haben alle Angst, dass uns was weggenommen wird und daraus entstehen dann Mauern. Manche Politiker wollen auch Mauern bauen oder irgendwelche Zäune und so weiter. Kann man alles verstehen, aber es ist nicht die Welt, von der Jesus träumt. Amen. Amen. Und deswegen, was hat Jesus getan? Es geht um Frieden stiften. Frieden stiften bedeutet, aus Mauern Brücken zu machen. Aus Mauern Brücken zu machen. Unser früherer Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, hat immer so schön gesagt, versöhnen statt spalten. Das war sein Leitmotiv, versöhnen statt spalten. Oder man könnte auch anders sagen, Brücken bauen anstatt zu mauern. Und jetzt brauche ich meine Assistenten wieder. Das ist genau das, was Jesus getan hat und zu dem wir berufen sind, diese inneren Haltungen neu zu formieren und jetzt zu ersetzen durch diese Haltungen der Seligpreisungen und daraus entsteht Frieden. Und wir werden jetzt ein Kreuz auf den gleichen Kartons bauen und wir drehen sie einfach um. Und diese Haltungen hier, Stolz, Egoismus, das drehen wir um. Durch die Kraft des Evangeliums entstehen neue Haltungen, so wie liebevoll zu sein, gnädig miteinander umzugehen. Und wenn wir diese Dinge ins Leben bringen, in die Gesellschaft reinbringen, wenn wir das stiften, wenn wir das von unserer Seite aus einbringen in die Gemeinschaft der Menschen, dann entsteht Frieden. Und aus Mauern werden Brücken. Und aus diesen Kisten ein Kreuz zu basteln, ist eine Riesenaufgabe und eine Riesenleistung. Und ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz fetten Applaus wert. Ihr seid die Allerbesten. Oh, das Kreuz fällt fast um. Und genau ist es ja auch heute. Das Kreuz ist in Bedrängnis geraten in unserem Land. Aber das wäre ein anderes Thema. Ne? Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das macht ein bisschen klarer, worum es hier geht in der Predigt. Es ist nicht einfach nur eine wohlfühltemperierte Predigt. So, oh wow, der Pastor wieder schön gesprochen. Es ist eine aktivistische Predigt. Wir sind herausgefordert, aus Mauern Brücken zu bauen. Und wenn wir nachher hier rausgehen, Hand anzulegen, um die Welt anders zu machen. Ist das gut? Ich finde es gut. Das ist so wichtig. Gott wurde in Christus Mensch und baute eine Brücke zur Menschheit. Und durch seine Worte und zugleich durch seine Taten sind wir versöhnt worden. Und der Preis war allerdings auch hoch. Wer das macht, muss auch damit rechnen, dass er Widerstand hat, Widerstand bekommt. Das ist kein easy going, Freunde. Frieden zu stiften, Brücken zu bauen, ist schwierig. Und wie viele Friedensnobelpreisträger haben die härtesten Kämpfe gehabt, weil sie sich so bemüht haben. Manche wurden umgebracht, erschossen oder sonst irgendwie verfolgt. Es ist eine echte Challenge. Aber da sind wir bei Jesus. Er ist diesen Weg gegangen und er lädt uns ein, seid ein Friedensstifter, investiert euch für eine andere Wirklichkeit. Wie geht das? Und ich fasse nochmal zusammen die drei Schritte, die dazu gehören. Und ich habe sie auf der Folie dabei. Erstens, wie kann ich ein Friedensstifter werden, indem ich mich fortlaufend selber um Frieden mit Gott bemühe. Dass ich fortlaufend in dieser Demut bleibe vor Gott und sage, Gott, ich bin arm. Ich habe nichts zu bringen. Ich mache auch viele Fehler. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Wiederherstellung. Ja, nutz auch mal das Sündenbekenntnis. Nutz auch mal das Gebet nachher vielleicht vom Segnungsteam. Nutz mal das Mittel der Beichte, damit dein Leben nicht in dieser Armut bleibt. Immer wieder diese Demut zu haben, mich selbst vor Gott zu beugen, ist der erste Schritt. Das zweite ist, dass ich dann anfange, den Frieden selbst zu verkündigen. Lasst uns an Christi Stadt der Welt zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott, sagt Paulus in 2. Korinther 5. Das ist unser Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Und drittens ist, wir vermitteln auch zwischen Menschen, wir vermitteln auch da, wo Streit ist. Und es geht nicht nur darum, Verständnis für den anderen zu wecken, sondern auch Schuld beim Namen zu nennen und mit dieser Schuld zum Kreuz zu gehen. Das ist das Problem von manchen Friedensstiftern in der Welt. Die versuchen irgendwie so, ja, der andere hat ja auch seine Probleme, musst du verstehen, aber die Verletzungen werden dadurch nicht besser. Richtigen Frieden, richtige Versöhnung kann nur geschehen, wenn wir ans Kreuz gehen, weil da ist bezahlt worden. Amen. Deswegen haben wir einen unvergleichlichen Auftrag, nicht nur gute Worte zu finden, sondern einen guten Ort zu finden, wo wir abladen können. Und dann können wir Friedensstifter werden. Ich möchte euch so zum Ende der Predigt eine Person vorstellen, die für mich ein großes Vorbild geworden ist, indem sie diesen Kurs, diesen Auftrag im Leben umgesetzt hat. Ich spreche von Franz von Assisi. Franz von Assisi ist ein Mönch, ein Bettelmönch im Mittelalter gewesen, hat um das Jahr 1200 rum gelebt und seine Geschichte ist genau dieser Kurs, diese drei Schritte. Er war ein reicher, junger Mann. Teenager, 18, 19 Jahre alt, Partys gefeiert. Sein Vater war ein reicher Tuchhändler in der schönen italienischen Stadt Assisi. Und er hat ein tolles Leben gehabt und irgendwann gab es einen Krieg mit der Nachbarstadt. Und weil er als junger Mann natürlich auch wehrfähig war, musste er mitgehen, hat keinen Bock gehabt, aber Kriegsverweigerung gab es damals nicht. Also ist er mit in den Krieg gezogen und hat auch gleich was abgekriegt und wurde dann für ein Jahr, glaube ich, gefangen genommen. Er war jedenfalls außer Gefecht gesetzt. Und in dieser Zeit, wo er nicht mehr sein Leben fortsetzen konnte in diesem Jahr, wo er rausgeflogen ist aus der Kurve, durch Krieg, durch Verwundung, durch Nachdenkprozesse. Er ist zur Besinnung gekommen, hat gesagt, was bin ich für ein armseliger Mensch? Ich habe zwar wahnsinnig viel Geld, aber ich habe überhaupt keinen Sinn in meinem Leben. Ich gehe in irgendwelche Kriege rein, von denen ich nichts verstehe und schieße auf andere Menschen, die mir nichts getan haben. Es ist doch irgendwie Wahnsinn. Was ist los mit meinem Leben? Es muss doch mehr sein. Könnt ihr mir folgen? Und diese innere Einkehr hat bei ihm stattgefunden, diese Armut vor Gott. Und nach diesem einen Jahr des Nachdenkens sagt er, ich muss was anderes machen. Und er fängt an, zu Gott zu beten. Gott, hast du was vor? Und Gott spricht zu ihm und sagt, Franz, bau die Kirche wieder auf. Das war so eine Art prophetische Eingebung. Und er dachte, er meint die Kirche da oben in dem Dorf XY, die zerfallen gewesen ist. Er dachte, er sollte eine physische Kirche wieder aufbauen. Also er legt seine feinen Kleider ab, zieht sich Bauklamotten an und geht dort in das Nachbardorf und baut mit eigenen Händen diese kleine Kirche wieder auf, die zerfallen gewesen ist. Ist eine gute Sache, oder? Hat er auch geglaubt, aber sein Vater war stinksauer. Weil er hat gesagt, was machst denn du da? Du bist doch kein Bauarbeiter, du bist ein reicher Tuchhändler. Das geht gar nicht, das ist Arbeit für die Unterprivilegierten, auch nicht für dich. Geht gar nicht, du kommst sofort nach Hause, sollen die Leute denken. Wir verstehen das heute nicht mehr so gut, aber dieses Standesdenken im Mittelalter war sehr ausgeprägt. Gewisse Dinge machte man nicht, wenn man nicht in diese Kategorie gehörte. Das war ein Skandal. Und deswegen hat sein Vater gesagt, du kommst nach Hause und hat ihn 4 Wochen eingesperrt und angekettet oder irgendwie gefesselt. Er kam jedenfalls nicht mehr raus. Seine Mutter fand ihn aber ganz toll, wie so oft Mütter sind und ihre Söhne und so. Und sie hat ihn einfach von den Ketten oder von den Fesseln gelöst. Er hat gesagt, lauf schnell weg, Junge. Und dann ist er zum Bischof gelaufen dort und hat sich bei ihm versteckt. Und der Vater kriegt mit, der Sohn ist weg, wird ärgerlich und geht zum Bischof und sagt, ich zeige meinen eigenen Sohn jetzt an. Das geht gar nicht, was hier passiert. Er soll gefälligst gehorsam sein. Und dann kommt es zu einer ergreifenden Szene. Ich habe euch das mal mitgebracht. Giotto, einer der großen Maler des Mittelalters, der hat das dargestellt. Ihr könnt es finden in der Kirche von Assisi in Umbrien in Italien. Da können wir die beiden Streithähne sehen. Ihr könnt sie nicht sehen, weil das Kreuz davor steht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, an der Stelle das Kreuz verschieben könnte schwierig werden, aber wir können es mal probieren.
Ich nehme es mit. Nehmt
es einfach mit, okay? Ich erzähle schon mal ein bisschen weiter. Also der Vater klagt seinen Sohn an, der hat sich beim Bischof versteckt. Und jetzt schaut doch mal genau hin, hier gibt es 2 Personen, die die andere Person festhalten. Guck mal genau auf das Bild, ja, das ist jetzt wichtig, Freunde. Hier ist der Vater, der Pietro. Und daneben ist eine Frau und seine Frau hält ihn fest. Sie ist eine Friedensstifterin. Also der Vater Bernardone und das ist die Mutter daneben. Und sie hält ihn fest, schlag ihn nicht, ja? Lass ihn in Ruhe. Und auf der anderen Seite ist der Bischof, der hält den Franz von Assisi fest, aber eigentlich hält er nur seine Schürze fest, der ist nämlich splitternackt. Der ganze Skandal des Geschehens wird hier nur angedeutet. Der Franz von Assisi legt seine Kleider ab und sagt damit, ich bin nicht mehr dein Sohn, ich bin kein Tuchhändler mehr, mein Leben gehört jetzt Gott. Das war natürlich ein riesiger Affront für den Vater. Er kommt eigentlich splitternackt und der Bischof hechtet hinterher und hält noch was davor. So ungefähr muss man sich's vorstellen. Aber er hält ihn irgendwie auch fest. Und zwischen den beiden, wenn man sich das Bild anschaut, das ist eine schwarze Wand. Seht ihr das? Dann denkt man sich, ach, wahrscheinlich irgendwie ausgewaschen worden, vielleicht mal Regenrinne kaputt gegangen, da ist die ganze Fresko kaputt gegangen. Nein, nein, das hat er von Anfang an so gemalt. Zwischen Vater und Sohn gibt es nichts mehr. Es ist schwarz. Da ist was zerrissen. Und Franz musste sich entscheiden. Und deswegen, wir sprechen heute über die Seligpreisung, die auch was kostet. Selig die Friedfertigen. Und dann kommt direkt das nächste. Selig, wenn sie euch verfolgen, um meines Namens willen und dabei lügen. Das kostet einen Preis, Brücken zu bauen, statt Mauern zu bauen. Und das können wir hier sehen. Er muss sich entscheiden. Jesus sagt einmal, es kann der Fall auftreten, dass du dich entscheiden musst zwischen deiner Familie, die gegen Christus ist, gegen die Kirche ist, gegen deine Entscheidung für Christus ist und für Christus selbst und die Kirche. So etwas kann es geben und in vielen, vielen Kulturen gibt es das Tag für Tag. Es wurden noch niemals so viele Christen verfolgt auf der Erde wie jetzt, an diesem heutigen Tag. Millionen von Christen werden weltweit verfolgt, weil sie diese Entscheidung treffen müssen, meine Familie oder ich. Wir sind so wohltemperiert hier und denken, ach, so schön aus Christ, wow. Hey, Christsein kostet in ganz vielen Ländern richtig, richtig viel. Dürfen wir dankbar sein. Aber es spornt uns auch an, jetzt mal uns auch auf den Weg zu machen und nochmal neu zu begreifen, neu zu erfassen. Das Evangelium ist mehr als eine gute Predigt und eine gute Zeit zu haben. Es bedeutet, Friedensstifter zu werden, zu bauen, Brücken zu bauen, mich mit reinnehmen zu lassen in die Mission Gottes. Das fordert uns ganz schön raus. Ich weiß, aber das ist das, was Jesus hier sagt. Und dann betet er folgendes Gebet, zumindest schreibt man es ihm zu. Dieses Gebet würde ich dir gerne mitgeben. Vielleicht kennst du es auch von der Schule her, aber wir gucken uns nochmal gemeinsam an, was Franziskus dann sagt. Er sagt, Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Brücken bauen, statt Mauern bauen. Genau das Gegenteil tun von dem, was der Mensch gerade erleidet. Und dann, Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, damit ist nicht der physische Tod gemeint, sondern das Absagen an die eigene Lebensträumerei, der erwacht zum ewigen Leben. Das sind starke Worte, findet ihr nicht? Aber es ist im Prinzip genau das, was Jesus uns sagen möchte in diesem kurzen Satz. Selig sind die Friedensstifter, denn wir werden Söhne Gottes heißen. Wie wäre es, wenn du das Gebet mit nach Hause nimmst? Du kannst es nochmal googeln und einfach mal Tag für Tag darüber nachdenkst. Ich komme zum Schluss. Ihr dürft ganz schön nach vorne kommen. Selig sind die Friedensstifter, denn die werden Kinder Gottes heißen oder Söhne Gottes sein, Töchter Gottes. Es bedeutet so viel wie Menschen, die das tun, die repräsentieren das Reich Gottes. Die repräsentieren das Herz Gottes. Da, wo ein Mensch so drauf ist, entfaltet sich die Atmosphäre des Himmels. Darin besteht das Königreich Gottes, dass Shalom zum Menschen kommt. Und um das abzurunden mit Franz von Assisi, es gibt tatsächlich in deiner Lebensgeschichte bemerkenswerte Sachen. Und eines, was mich am meisten begeistert oder berührt, ist ein Traum. Ein Traum, den ein anderer hat über ihn. Und dazu gibt es auch ein Fresko in Assisi. Das ist der Traum von Papst Innozenz III., der mächtigste Papst, den das Mittelalter gesehen hat. Er war ganz, ganz oben. Da war das Papsttum und die Kirche ganz oben. Absoluter Höhepunkt. Und er war der reichste, habt ihr die Folie noch? Er war der reichste und bedeutendste Papst im Mittelalter. Da ist es. Und er liegt in seinem Bett und träumt und ihm wird, es ist ein Albtraum, er sieht, die Kirche stürzt ein, alles geht den Bach runter und plötzlich tritt so ein kleiner armer Bettelmönch da aus der Deckung heraus und stützt das ganze Kirchengebäude. Das ist sein Traum. Und als er morgens schweißgebadet aufwacht, erkennt er, wow, diese ganze Kirche, die wir gebaut haben mit dem Prunk, mit dem Reichtum, mit all der Ehre und Herrlichkeit, das kann nicht funktionieren, das stellt niemals das Evangelium dar. Das wird mir blitzartig klar, das wird alles einstürzen. Wer kann das retten? Und dann fällt ihm dieser Franziskus ein, der lebt etwas völlig anderes, der lebt in Armut, der lebt in Keuschheit, der lebt in einer ständigen Predigttätigkeit, um Menschen zu helfen, die verzweifelt sind. Und er liegt da in goldenen Betten. Merkt ihr was? Die Friedensstifter sind es, die die Kirche überhaupt am Leben erhalten. Ohne das stürzt alles ein. Wenn wir in diesem Geist nicht unterwegs sind, dann machen wir nur irgendwelche fröhlichen Feste ohne innere Kraft, ihr Lieben. Das hat mich aufgerüttelt. Und das darf uns alle miteinander aufrütteln. Brücken bauen statt Mauern bauen, das fordert uns heraus. Und wir haben eine unglaubliche Verheißung in dieser Welt, ein echter Pluspunkt zu sein. Das nächste nach den Seligpreisungen ist die berühmte Rede vom Licht der Welt und vom Salz der Erde. Und wer ist gemeint? Du und ich. Was für eine Verheißung. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen heute Morgen und uns mal die Frage stellen im Gebet, wo weißt du um Mauern zwischen dir und anderen Menschen? Und wie könntest du dort den Frieden Gottes neu stiften? Das ist dein eigenes Leben. Die zweite Frage ist, welche Ungerechtigkeit in deinem Umfeld macht dir zu schaffen? Und was könnte ein Anfang sein, um die Situation zu verändern? Vielleicht fängst du einfach mal an, dafür zu beten. Das ist die Ungerechtigkeit in deinem Büro, in deiner Nachbarschaft, bei deinen Freunden überwunden wird und der Friede Gottes reinkommt. Und die wichtigste Frage ist natürlich die, wenn du sagst, ich habe diesen Frieden Gottes nicht in meinem Leben. Ich bin auch nicht in Berührung mit diesem Gott. Und heute ist mir klar geworden, wie arm ich eigentlich bin vor ihm. Und wie sehr ich seine Hilfe brauche, wenn das dich betrifft. Dann möchte ich dir gleich eine Einladung geben. Und wir schließen unsere Augen jetzt und schauen nicht herum. Ich möchte dich fragen, wenn du merkst, diesen Frieden, diesen Shalom, diese Versöhnung mit Gott, was fehlt mir noch? Ich möchte es so gerne empfangen heute Morgen und Christus in mein Leben hineinholen, diesen Friedensfürsten. Wenn das dein Wunsch ist, wir schauen jetzt nicht rum, dann heb doch mal bitte ganz kurz deine Hand, damit Gott das sehen kann. Dankeschön, er ist noch da. Dankeschön, Dankeschön. Halleluja, danke. Gott ist gut. Halleluja. Komm, wir beten mal gemeinsam das Gebet des Glaubens, wie wir das jeden Sonntag tun. Und ich lade dich so ein, da dein ganzes Herz reinzulegen. Jetzt in diesem Augenblick passiert etwas. Wenn wir unsere Türe auftun, dann wird Gott hineingehen. Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich reingehen. Und es kann Frieden werden, Shalom werden. Komm, wir beten gemeinsam als ganze Kirche. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.